schönen guten Morgen, Frau Malmendier. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben es ja gerade eben gehört in dem Beitrag, 15% Zölle, mehr war da angeblich nicht rauszuholen. Sie haben jetzt eben im Vorgespräch gesagt, naja, Sie verstehen nicht so ganz, warum man nicht mehr auf Dienstleistungen auch da gesetzt hat bei den Verhandlungen. Können Sie das noch mal ein bisschen näher erklären, bitte?
Ja, also zunächst mal sollte ich sagen, ob mehr rauszuholen war, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich war nicht im Raum. Die Knochenarbeit haben andere geleistet von der EU-Kommission. Ich wäre gerne im Raum gewesen, aber insofern weiß ich wirklich nicht, ob mehr herauszuholen war. Aber was mich halt gewundert hat, ist das Thema Dienstleistung, was ja schon bei dem Anknüpfungspunkt von Präsident Trump, dass wir so einen Überschuss, einen Handelsüberschuss haben als Europäer gegenüber den Amerikanern. Das kehrt sich ja mehr oder weniger um, wenn wir Dienstleistungen berücksichtigen, dass das nicht mehr thematisiert wurde, dass nicht auch thematisiert wird, dass man auch Zölle auf Dienstleistungen erheben kann, im digitalen Bereich, bei amerikanischen Investmentbanken. Tja, das hat mich halt gewundert. Vielleicht ist es im Hintergrund passiert. Also wie viele Außenstehende hätte ich mir schon ein besseres Ergebnis erhofft.
Was bedeutet denn jetzt das Ergebnis ganz konkret für die deutschen Unternehmen?
Ja, die deutschen Unternehmen haben halt keine Gewinnmargen, wo man mal so locker 15% Zölle draufsetzen kann und dann trotzdem in den amerikanischen Markt verkaufen kann. Da der amerikanische Markt extrem wichtig ist für unsere exportorientierte Industrie, ist es wirklich ein sehr großer Einschnitt, vor allen Dingen für die traditionell starken Industrien, Automobil, Maschinenbau, Chemie. Ich befürchte da schon, dass es da zu Umdenken kommt, dass vor allen Dingen im Hinblick auf die in Deutschland dringend nötigen Investitionen, das ist ja unser großes Thema, dass wir in den letzten Jahren nicht viele Investitionen in Deutschland gehabt haben, dass es da zu noch mehr Zurückhaltung kommen könnte.
Und dann in der Folge auch zu mehr Arbeitsplatzverlusten oder wozu könnte das führen?
Ja, genau. Also zunächst mal kann das dazu führen, dass wir einfach nicht mehr Wachstum haben. Wir wollen ja endlich wieder ins Wachstum kommen. Und das zarte Pflänzchen des leicht sich andeutenden Wachstums des letzten Quartals könnte da dann schon wieder zertreten werden. Arbeitsplätze werden viel thematisiert. Man muss sagen, im Allgemeinen ist das derzeit nicht das Jahrzehnt, wo wir uns besonders große Sorgen machen müssen. Denn wir haben im Wesentlichen nicht genug Arbeitskräfte. Also es wäre ein ganz anderes Ding gewesen, wenn das in den 90er oder 80er Jahren passiert wäre. Jetzt haben wir Arbeitskräftemangel. Insofern schlägt das nicht so stark rein, aber für den Einzelnen bedeutet das immer noch, dass sich der Arbeitsplatz vielleicht dramatisch ändern kann. Wenn die Automobilindustrie noch weniger Arbeitsplätze in traditionellen Bereichen, Verbrennermotor, zur Verfügung stellen kann, der Wandel noch drastischer passiert aufgrund der Zölle, bedeutet das, dass das Leben der Einzelnen völlig unterbrochen auseinanderbricht. Und da muss die Politik und da müssen die Unternehmen wirklich sehr stark reingehen, dass sie jeden Einzelnen am Ball halten, helfen, auf zukunftsorientierte Arbeitsplätze sich umzustellen.
Wegen eines anderen Themas kommt ja morgen auch die Politik zusammen. Unter anderem stellt die Regierung im Bundestag den Haushaltsentwurf für 2026 vor. Jetzt ist schon vorab bekannt geworden, dass das Haushaltsloch um 30 Milliarden größer ist, nämlich rund 172 Milliarden Euro. Vor einem Monat waren es noch 30 Milliarden weniger. Wie kann denn so eine Lücke so schnell so viel größer werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Von den Zahlen, was man bisher gehört hat, gibt es halt Themen, die mich schon vorher ein bisschen besorgt gemacht haben. Nämlich das Thema konsumtive Ausgaben. Stichwort Wahlversprechen Mütterrente, das ja jetzt noch ein Jahr früher kommen soll. Das schlägt natürlich rein. Man sollte sich insgesamt fragen, ob zu einem Zeitraum, wo wir das Geld dringend in investive Ausgaben hineinsetzen sollen, die Wirtschaft ankurbeln sollen, ob das der richtige Zeitpunkt für diese Ausgabe ist. Teilweise wird auch vom Wirtschaftsbooster gesprochen, mit dem die Firmen in den Kommunen, in den Ländern gestützt werden sollen. Aber es meines Erachtens ist der Hauptansatzpunkt, sich zu überlegen, müssen wir wirklich jetzt die konsumtiven Wahlversprechen einhalten oder können wir das nicht in ein paar Jahre rausschieben und jetzt erstmal die Wirtschaft wieder ins Wachsen bringen?
Sie beraten ja als Teil des Sachverständigenrats die Bundesregierung. Stoßen Sie da auf taube Ohren, wenn man das dann Herr Merz sagt? Oder wie läuft das dann genauso ab?
Ich glaube, Herr Merz versteht das sehr gut. Aber es sind Politiker, die Wahlversprechen gemacht haben und einige davon einhalten wollen. Ich glaube, das Thema investive versus konsumtive Ausgaben, also das Thema, wird das Geld für was ausgegeben, was so einen Multiplikatoreffekt hat. Damit meine ich, da wird die Wirtschaft wirklich mit angekurbelt. Mit einem Euro, den wir ausgeben, erzielen wir ein deutliches Wirtschaftswachstum. Ich glaube, das wird schon sehr gut in der Regierung verstanden. Aus politischen Zwängen passiert das dann doch nicht immer. Für mich wäre jetzt der Zeitpunkt, wo man sagt, wir schauen mal über das Politische hinweg und denken wirklich mal an die Wirtschaft. Denn wenn die nicht ins Wachsen kommt, dann gibt es ganz viele Probleme, mit denen wir in Europa und Deutschland zu kämpfen haben, gerade angesichts der geopolitischen Lage.
Das heißt, was könnte da im Worst Case passieren?
Naja, dass wir halt weiter ein Jahr Nullwachstum haben oder noch ein Jahr Nullwachstum haben. Und das sind halt so Situationen, um zum Anfangsthema zurückzukommen, in denen man halt nicht gut verhandeln kann und sagen kann, naja, dann macht das halt ohne uns. Nein, wir brauchen die Amerikaner auch in wirtschaftlicher Hinsicht, sich unabhängiger zu machen, da dafür zu sorgen, dass der europäische Binnenmarkt zu einem echten Wachstumsmarkt wird, wo gerade die jungen, zukunftsorientierten Unternehmen länderübergreifend investieren können, ihre Produkte testen können. Das in die Gänge zu bekommen, ist das ganz, ganz wichtige Thema im Augenblick.
Ein anderes wichtiges Thema, was Sie ja auch mit verankert hatten im Koalitionsvertrag oder was die Bundesregierung mit verankert hatte, war die Frühstartrente. Soll die denn jetzt kommen oder nicht?
Naja, also sie soll ja kommen. Sie stand im Koalitionsvertrag drin. Und soweit ich gehört habe, wird es auch im Augenblick im Finanzministerium genau diskutiert, in welche Richtung das geht. Wichtig wäre, und das hat durchaus einen Bezug zu dem, was wir eben diskutiert haben, wichtig wäre, dass durch diese Frühstartrente, die direkt am Kapitalmarkt, die Leute in den Kapitalmarkt heranführen soll, die schon jungen Leuten beibringen soll, was es bedeutet, breit gestreut im Kapitalmarkt zu investieren, dass das auch wirklich passiert und dass da nicht wieder irgendwelche Versicherungsprodukte oder Sparprodukte hineinkommen. Nein, die Idee ist, dass jeder Einzelne kennenlernen kann, was es bedeutet, in ein breit diversifiziertes Portfolio am Kapitalmarkt zu investieren, wie sehr sich das lohnt, wie todlangweilig das ist, dass da in Booms und Busts nicht besonders viel passiert, aber deutlich besser als diese Versicherungsprodukte oder diese Sparprodukte. Ich glaube, damit könnten wir Deutschland langfristig sehr helfen durch mehr Anknüpfung an den Kapitalmarkt. Leider nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, das dauert dann ein bisschen.
Aber wie kann man denn verhindern, dass es nicht quasi genau so ein Flop wird wie die Riester-Rente, die ja 2002 als Antwort auf die Rentenreform 2001 eingeführt wurde?
Ja, genau. Also meines Erachtens war eines der Hauptprobleme der Riester-Rente, dass da mit den Angstgefühlen der Bevölkerung gespielt wurde, dass gesagt wird, ja, nehmen wir doch lieber Produkte, in die investiert wird, die nach unten hin abgesichert sind, wo wir eine Rendite garantieren können. Und die Übersetzung für Rendite garantieren ist, dass ein teures Produkt, wo es nicht wirklich eine Rendite gibt. Stattdessen wissen wir inzwischen, wenn man breit gestreut in Aktienmärkte investiert, dass das, wie gesagt, über die lange Sicht extrem langweilig ist, weil da nichts Riskantes passiert, aber sehr, sehr erträglich. Das heißt, mit dieser Absicherung, mit den Versicherungsaspekten, mit den festverzinslichen Aspekten wird den Leuten im Grunde nur das Geld weggenommen. Dass das jetzt nicht passiert, dass die Produkte, die in Amerika, in Schweden, in vielen Ländern halt von der breiten Bevölkerung genutzt werden, nicht nur von den besser verdienenden, in Finanzhinsicht ausgebildeten Leuten, sondern allen zur Verfügung steht, das ist das Ziel der Frühstartrente und natürlich auch gleichzeitig Anknüpfungspunkt für eine langfristige kapitalgedeckte Altersversorgung. Denn das schlägt natürlich auch in den Haushalt rein, dass wir dieses Umlagesystem nicht mehr werden finanzieren können.
Frau Mamendieff, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und damit zurück nach Köln.